Die große Krise und Eskalation, die wir jetzt erleben, ist ja im Grunde eine Krise, die sich seit 30 Jahren schwelt. Der Wunsch nach Integration, den gab es ja auf beiden Seiten. Also Russlands Integration in eine europäische Sicherheitsordnung. Der Westen aber konnte und wollte die russischen Forderungen aus strategischen Gründen, aber auch aus grundsätzlichen Gründen nicht erfüllen. Im Falle einer Invasion wäre ein militärischer Sieg Russlands in vergleichsweise kurzer Zeit zu erreichen. Es steht zu erwarten, dass Wladimir Putin letztlich die Ukraine nicht gehen lassen wird.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Macht was mal wieder. Heute geht's um ein Thema, was wir schon längst mal besprochen haben wollten im Podcast, und ehrlicherweise überholen uns fast schon die Ereignisse da draußen. Wir möchten heute nämlich über Russland sprechen, und da habe ich einen Gast. Frau Katja Gloger ist am Mikrofon uns hier zugeschaltet. Sie ist Journalistin, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Russland, war auch in Russland vor Ort als Korrespondentin, hat aber auch unter anderem in den USA gearbeitet, hat also einen, ja, ich würde mal sagen, sehr guten Überblick über Themen, die wir heute besprechen wollen, über internationale Beziehungen, wie sieht es aber auch in Russland innen drin sozusagen aus und was sehen wir als Deutsche vielleicht nicht, was dort in Russland so passiert. Frau Gloger, jetzt, bevor ich hier ganz viel über Sie erzähle, herzlich willkommen erstmal und schön, dass Sie dabei sind, und haben Sie oder habe ich noch zwei, drei Sätze zu Ihnen persönlich vergessen, wahrscheinlich. Was ist wichtig für die Hörerinnen und Hörer, über Sie zu wissen?
Herr Siegler, schönen guten Tag und schön, dass ich dabei sein darf bei Ihrem spannenden Podcast. Ich weiß gar nicht, was es zu mir noch so alles zu erzählen gibt. Ich war ja lange Jahre Korrespondentin in damals noch der Sowjetunion, später in Russland, habe mich mit dem Thema Russland immer weiter beschäftigt, habe dazu zwei Bücher geschrieben in den vergangenen Jahren und bemühe mich nach wie vor, vielleicht mal besser, vielleicht mal etwas weniger gut, Russland, seinen Präsidenten und vor allen Dingen seine Menschen zu verstehen und dafür Verständnis zu wecken.
Ja, Sie haben unter anderem, glaube ich, auch für den Stern waren Sie, um da vielleicht mal so eine Publikation zu nehmen, für die Sie gearbeitet haben, für die waren Sie in Moskau auch, oder?
Ja, ich habe lange Jahre für den Stern gearbeitet, war Korrespondentin für den Stern in Moskau, später auch in den USA in Washington DC.
Ja, das ist dann auch so eine Zeitschrift, die kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer noch, beziehungsweise mittlerweile kennen sie wahrscheinlich viele online und nicht mehr so auf Papier. Da Sie sagten gerade, zwei große Stationen von Ihnen waren Russland und Sie waren aber auch in den USA. Bevor wir direkt auf Russland kommen, mögen Sie kurz sagen, was gibt es so ein paar augenfällige Unterschiede, wenn man aus Moskau oder aus Washington berichtet? Was sind da so die zwei, drei Sachen, wo Sie sagen, darin unterscheidet sich die Arbeit fundamental oder unterscheidet sie sich gar nicht?
Na, grundsätzlich sollte sich die Arbeit eines Auslandskorrespondenten, einer Auslandskorrespondenten vielleicht ja gar nicht so unterscheiden. Der Versuch, mit viel Neugier, möglichst tiefen Kenntnissen und der Bereitschaft, seine eigenen Gedanken, Überzeugungen, Eindrücke auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und dabei natürlich auch für Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen, Zuschauer möglichst aktuell und zugleich möglichst tiefgründig dem Lauf der Ereignisse zu folgen. Das ist ja der Anspruch, den man hat. Und da unterscheidet sich ein Land wie Russland in der Herangehensweise nicht von einem Land wie den Vereinigten Staaten. Für mich war es so, dass mir Russland ja dann doch sehr schnell ein wirkliches Zuhause geworden ist. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. In den USA machen ja viele die Erfahrung, dass man glaubt, dieses Land sehr gut zu kennen, weil man in der Regel die Sprache ganz gut spricht, weil man so kulturell sozialisiert worden ist, Hollywood, Disneyland und so weiter. Und wenn man dann vor Ort ist und auch in diesem ja ebenfalls sehr großen Land reisen kann, dann merkt man dann doch oft, wie fremd es ist und wie wenig man in Wahrheit weiß über die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, das heißt so diesen Effekt, dass man sagt, Mensch, wir aus unserer westlichen Perspektive, Russland ist so ein bisschen exotisch und die USA, da sind wir viel dichter dran. Bei näherem Draufschauen ist es tatsächlich so, dass man in beiden Ländern sich öffnen muss und tatsächlich dann die ja, Spezifika vor Ort jeweils erkennen, lernen, berücksichtigen muss. Also an beides muss man sich rantasten, würde ich jetzt einmal so rein interpretieren.
Ja, an beides muss man sich rantasten und das gehört, glaube ich, zu den großen Privilegien von Auslandskorrespondenten, dass sie immer wieder neu auf Expeditionen gehen können, ins Unbekannte berichten können und damit versuchen können, Ereignisse, Geschichte, menschliche Schicksale dann doch möglichst intensiv und dicht berichten zu können.
Ja, und wenn wir jetzt auf Russland kommen, da haben Sie ja im Prinzip dann auch zwei unterschiedliche Systeme, also de facto auch zwei unterschiedliche Staaten erlebt. Russland, so wie es heute ist, als Staat, als staatliches Konstrukt sozusagen. Und Sie haben aber vorher auch die Sowjetunion erlebt. Wie würden Sie da die größten Unterschiede beschreiben? Im Prinzip ist es ja schon so, also ja, wenn man so zurückguckt, Sowjetunion sehr, ich sag mal, leninistisch geprägt, Kommunismus stand vorne. Heute Russland wahrscheinlich doch nochmal einen Tick anders, aber so für den Betrachter von außen ist ja auch manchmal so das Gefühl, Putin möchte Russland zurückführen dahin, wo die Sowjetunion mal war, so zumindest von der Bedeutung in der Welt her, etc. Was würden Sie sagen, was sind da so die gravierenden Unterschiede?
Ja, lassen Sie mich versuchen, das ein klein bisschen zu gliedern. Ich war Anfang der 80er Jahre als Studentin in Moskau und habe dort dann später auch meine ersten journalistischen Tapsversuche gemacht. Diese Sowjetunion Anfang der 80er Jahre, das war natürlich ein bürokratistisches, verhärtetes System, komplett noch gefangen im Kalten Krieg, auch in den Mentalitäten des Kalten Krieges. Ende der 80er Jahre, als ich dann sagen, erneut wieder nach Moskau reisen konnte, nach Moskau umgezogen bin, war das natürlich ganz anders. Wir hatten Perestroika, wir hatten Michail Gorbatschow, wir hatten eine Phase der Öffnung einer in Teilen fast sagen euphorischen Öffnung Richtung Westen, der große Wunsch vieler Menschen damals, endlich an diesem erstarrten, gerontokratischen, sowjetischen System. Wir erinnern uns an die Bilder dieser alten Generalsekretäre, die ja zum Teil so krank waren, dass sie noch nicht mal mehr ein Wort an das andere hängen konnten. Mit all dem wollten ja auch die Menschen endlich ein Ende machen und wollten über eine Integration in den Westen und über eine Demokratisierung, ein Wort, mit dem manchmal fast naive Vorstellungen verbunden gewesen sind, wollten sie, dass sich ihr Land öffnet und ein Teil sagen, Europas wird. Das war so Ende der 80er Jahre. Als dann die Sowjetunion nicht mehr existierte, sie implodierte. Es ist jetzt 30 Jahre her übrigens, Ende des vergangenen Jahres, war dann Russland angetreten, das Erbe der Sowjetunion als große Macht zu übernehmen und stürzte ja im Verlauf der 90er Jahre aus vielerlei Gründen, über die wir sicher noch sprechen werden, in eine vollkommen chaotische ökonomische und soziale Entwicklung.
Und dann kann man im Prinzip sagen, dass Russland, was wir heute sehen, neben all den historischen Wurzeln, die es natürlich hat, ist sehr, sehr stark geprägt durch die, kann man sagen, das Chaos der 90er. Und so wie Sie es gerade schildern, klingt es für mich so ein bisschen so wie, ich sag mal so, wie eine enttäuschte Liebe zum Westen, wo sozusagen aufgrund der Enttäuschung man sich um 180 Grad dreht und aus Liebe wird, ich überspitze bewusst, Hass. Dann, dass es einfach schwer wird, ein normales Verhältnis miteinander zu haben. Kann man das fast schon sagen?
Ich glaube, ganz so extrem ist es nicht. In Russland gibt es seit vielen Jahren, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, ja, eine Debatte darüber, wo dieses Russland, dieses riesige Reich, ne, das ja vom Atlantik bis zum Pazifik reicht, das größte Land der Welt, gibt es eine Debatte darüber, wo dieses Land eigentlich hingehört. Also gehört es eher nach Europa mit all dem, was Europa ja verkörpert, Kultur, Aufklärung, Zivilisation westlicher Art, oder gehört es eher Richtung Asien und ist damit eine ganz eigene, sich aus sich selbst heraus definierende Macht. Diese Debatte, diese Diskussion, diesen Streit zwischen den sogenannten Westlern und den sogenannten Slavophilen, die gibt es lange. Sie wird heute nicht mehr in der Intensität geführt, aber diese beiden widerstreitenden Pole, die gibt es, glaube ich, sehr wohl in den Seelen und in den Köpfen der Menschen.
Wenn ich mir jetzt den Werdegang so ein bisschen angucke der letzten 30 Jahre, frage ich mich, ob es vielleicht in den 90er Jahren, die ja sehr turbulent waren, ob es dort, ich sag mal so, gab es dort entscheidende Wendepunkte oder Veränderungen, die das heutige Russland sehr, sehr stark geprägt haben? Oder war das eher eine Vielzahl von Themen, die dort zusammengekommen sind, die letztendlich dieses Gebilde Russland geschaffen haben? Und ich so als Beispiel, gab es irgendein großes Abkommen, irgendeine große politische Aktion? Ich kann mich erinnern, dass ja versucht wurde, Boris Jelzin zum Beispiel Anfang der 90er zu stürzen. Also die alte Sowjetelite hat das nochmal versucht. Hat das irgendwas ausgemacht? Oder ja, wie gesagt, sind es viele kleine und mittlere Themen, die über die 10 Jahre zusammengekommen sind, die dann Russland geprägt haben?
Ja, also die große Krise und Eskalation, die wir jetzt erleben, ist ja im Grunde eine Krise, die seit 30 Jahren schwelt. Ich würde versuchen, das an 2, 3 Punkten festzumachen. Zum einen ist da Michail Gorbatschow und die deutsche Wiedervereinigung. Michail Gorbatschow, wir nennen ihn bis heute freundschaftlich Gorbi, ist ja, sagen, der für viele Deutschen, sagen, der Held der deutschen Wiedervereinigung gewesen. Und er hat ja auch da, in diesem Prozess hat er ja auch seinen ganz, ganz wichtigen und historischen Platz. Ohne ihn hätte es die deutsche Wiedervereinigung in der Form so schnell, so friedlich nicht gegeben. Das ist unsere positive Interpretation. Die Interpretation vieler Menschen in Russland und vor allen Dingen eben heute auch der russischen Machtelite, die ist ja eine ganz andere. Die ist letztlich, er hat, sagen, das Kronjuwel des sowjetischen Imperiums, des Warschauer Pakts, nämlich die DDR, die hat er einfach hingegeben und hat noch nicht mal, sagen, einen richtigen Preis irgendwie dafür gefordert. Und gedemütigt und geschwächt ist dann die Rote Armee aus der ehemaligen DDR abgezogen. Vielleicht erinnert der eine oder die andere noch an die Bilder dieses Abzugs 1993, 1994 war das. Also es ist für, sagen, diese historische Leistung Gorbatschows wurde für die russische Machtelite zu so einer Art Ausverkauf und sogar zu einem Verrat an der russischen Sache. Das ist, glaube ich, ein Punkt der ganz unterschiedlichen Wahrnehmung. Der zweite Punkt ist natürlich das, was in der jetzigen Situation, auch in der Eskalation, in dem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze, 130.000 Soldaten stehen da zurzeit. Das sind die westlichen Schätzungen. Der zweite Punkt betrifft das Militärbündnis, das Verteidigungsbündnis NATO und deren Osterweiterung. Für die russische Machtelite, für den russischen Präsidenten ist dies ein strategisches Vorrücken Richtung russische Grenzen, die elementar russische Sicherheitsinteressen berühren. Das ist die Wahrnehmung. Unabhängig mal davon, ob das in der Form richtig ist oder nicht. Und dieser Prozess begann halt in den 90er Jahren mit immer neuen Mitgliedern, die die NATO aufgenommen hat. Vom Westen aus, auch von den Vereinigten Staaten aus, deren Präsident damals übrigens Bill Clinton hieß, also ein erklärter Demokrat und Freund sozusagen einer amerikanisch-russischen Annäherung, war die NATO-Osterweiterung auch der Versuch, durch die Aufnahme neuer Mitglieder, neben allen strategischen Interessen, die die Vereinigten Staaten gehabt haben. Aber es war auch der Versuch, durch die Aufnahme neuer Länder in Mittelosteuropa, auch eine gewisse Sicherheit an den russischen Westgrenzen zu schaffen, nämlich dadurch, dass die Länder Ostmitteleuropas, Polen, Tschechien, Ungarn, das Baltikum, dass sie dann verankert im Westen, verankert in Mitgliedschaften wie der NATO oder auch der Europäischen Union, dass sie dadurch in eine friedliche Entwicklung gehen, Demokratie und Wohlstand sich entwickeln würden und es damit auch eine gewisse Sicherheit für Russland an den so verletzlichen, aus russischer Sicht so verletzlichen russischen Westgrenzen geben würde. In Russland aber hat man das ganz anders gesehen.
Genau das ist der Punkt, also ein bisschen also mir häufiger begegnet. Häufig hat man ja auch einfach so Wahrnehmungsthemen, nenne ich es mal. Also Russland fühlt sich bedroht durch NATO, durch NATO-Osterweiterung etc. Und wir, beziehungsweise ja, die Amerikaner, der Westen sozusagen, ist eher in der Situation, dass gesagt wird, wir schaffen Stabilität, wir geben dem Baltikum und Polen meinetwegen eine gewisse Grundsicherheit, sodass sich zwei stabile Systeme sozusagen gegenüberstehen. Am Ende des Tages ist aber ja, Politiker, Militärs etc. sind auch nur Menschen in Anführungsstrichen. Das heißt, so wie wir alle in unterschiedlichen Wahrnehmungswelten bei den unterschiedlichsten Themen leben, ist es dann halt auch bei diesen ganz, ganz gravierenden großen Themen, dass ja, Russland und vielleicht auch jemand wie Putin sich einfach schlicht und ergreifend bedroht fühlt und entsprechend reagiert. Gibt es denn an der Stelle, ich sag mal so, noch mehr Missverständnis? Also missverstehen wir, pauschal gesagt, die Russen einfach auch häufig bei dem, was sie tun, und führt das dann auch, ich sag mal, noch zu einer Verhärtung von Fronten?
Ich würde gerne unterscheiden wollen, Herr Siegler, zwischen den Russen und der russischen Machtelite und dem Präsidenten. Da sind Wahrnehmungen zum Teil deckungsgleich, aber weiß Gott nicht zu 100%. Immerhin sitzt einer der führenden sagen, Oppositionellen Russlands, Alexei Nawalny, sitzt, nachdem er einen Attentatsversuch mit einem chemischen Kampfstoff überlebt hat, sitzt in einem russischen Straflager. Also diese Unterscheidung, die ist mir wichtig. Ich glaube, was die unterschiedliche Wahrnehmung betrifft, schon ganz früh, als Gorbatschow mit der grandiosen, fast romantisch klingenden Idee des gemeinsamen europäischen Hauses kam, das nun zu bauen sei, gab es sozusagen unterschiedliche Perzeptionen. In diesem gemeinsamen europäischen Raum, in diesem großen gemeinsamen europäischen Haus, von Lissabon bis Vladivostok sollte es sich erstrecken. Möglicherweise sogar von Vancouver bis Vladivostok, war die russische Wahrnehmung, dass ihnen in diesem europäischen Haus, dass ihnen doch eines der besseren Zimmer zustehen würde. Also mindestens mal eins mit einem Balkon und einem anständigen Blick nach draußen, um in diesem Bild zu bleiben. Der Westen aber hat das irgendwie ganz schnell vergessen und wies in der russischen Wahrnehmung, wies diesem Russland der bestenfalls irgendwie einen Platz in der Besenkammer zu. Der Wunsch nach Integration, den gab es ja auf beiden Seiten. Also Russlands Integration in eine europäische Sicherheitsordnung. Der Westen aber konnte und wollte die russischen Forderungen nach auf Augenhöhe sein mit den Vereinigten Staaten, im Zweifel ein Vetorecht zu haben darüber, welche Staaten in die NATO aufgenommen werden sollten oder nicht, auch ein Vetorecht darüber zu haben, was Russland als seine eigenen Zonen sogenannter privilegierter Interessen, also letztlich Einflusszonen definiert. Diese Forderung konnte und wollte der Westen aus strategischen Gründen, aber auch aus grundsätzlichen Gründen nicht erfüllen. Auf diese Forderung konnte und wollte der Westen nicht eingehen. Und so fühlte sich Russland dann auch zurückgestoßen, gedemütigt. Und dann rückte die NATO auch noch immer weiter nach Osten vor. Im Übrigen hat ja niemand die neuen Mitgliedstaaten der NATO in dieselbe gezwungen, sondern es waren ja sehr freiwillige Aufnahmen und viele Staaten Ostmitteleuropas, das Baltikum natürlich noch allen voran, haben ja eben aufgrund ihrer historischen Erfahrung mit Russland, mit der Sowjetunion, darum gebeten, gefleht, in die NATO aufgenommen zu werden. Aber dennoch, die NATO rückte weiter nach Osten vor. In der russischen Wahrnehmung ist es eine Bedrohung russischer Sicherheitsinteressen.
Ja, und dann hat man ja die Situation, auch wieder Thema Wahrnehmung und wahrscheinlich aber auch politisch geprägte Aussagen. Gab es jemals die Zusage, die NATO geht nicht weiter in Richtung Osten, oder gab es diese Zusage nicht? Das ist ja auch ein Thema, was häufig gespielt wird sozusagen. Von russischer Seite wird gesagt, ihr habt uns damals versprochen, ihr macht die NATO-Osterweiterung nicht in der Form, so wie ihr es jetzt gemacht habt. Und die westliche Antwort ist dann immer, so ein Versprechen gab es nie. Letztendlich ist die Situation halt so, wie sie ist. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn man auf das Baltikum oder auf Polen guckt und die Historie, dann ist zumindest irgendwie nachvollziehbar, was dort der Wunsch war in Bezug auf die NATO. Und ein wichtiger Punkt ja vielleicht auch noch an der Stelle, man redet immer so über den westlichen Block und über Russland und wer hat wo seine Einflusszonen und so. Und letztendlich darf man ja auch an der Stelle nicht zu kurz kommen lassen, dass die Menschen und die Staaten, die sozusagen in diesen Einflusszonen leben, die sind ja auch autonom, ja, also können ja im Grunde auch selber entscheiden, wo sie dazugehören möchten und weiß ich nicht, bis hin zu in welcher Gesellschaftsform möchten sie leben, etc. Also
das wäre ja nicht schlecht, mal als Prinzip des 20. und hoffentlich, obwohl es im Moment ganz anders aussieht, auch des 21. Jahrhunderts, dass solche grundlegenden Dokumente wie die Schlussakte, wenn wir auf Europa gehen, wie die Schlussakte von Helsinki oder auch die ja damals noch von der Sowjetunion unterzeichnete und auch später vom Nachfolgestaat Russland akzeptierte die Charta von Paris, in der eben das Selbstbestimmungsrecht der Völker und der Nationen und die Unverletzlichkeit der Grenzen ja auch irgendwie garantiert worden ist, dass das so eine Basis ist, auf der wir, oder so ein Grund ist, auf dem wir hoffentlich alle stehen. Im Moment scheint es allerdings so, dass Wladimir Putin mit seinen Vorschlägen und Forderungen, die er Ende Dezember ja öffentlich gemacht hat und schriftlich formuliert hat, dass diese Grundsätze nicht mehr gelten.
Und tatsächlich, wenn wir es noch ein bisschen größer fassen, also heute geht es ja um Russland, aber auch weltweit ist es ja durchaus schon so, dass gerade ein relativ hartes Gerangel ist zwischen Europa, den USA, China, Russland. Wer hat wo seine Einflussbereiche? Und dass dieses, ich nenne es Gerangel bewusst, passiert ja mit unterschiedlichen Mitteln sozusagen. Wenn wir auf Russland gucken, Sie haben gerade gesagt, dass Sie im Prinzip unterscheiden möchten zwischen einmal der Machtelite, repräsentiert durch Wladimir Putin, und sozusagen dem russischen Volk. Kann man dann sagen, wenn man so politisch drauf guckt, gibt es etwas, was Sie erlebt haben in den letzten 20 Jahren, wo wir sagen würden, das ist typisch russisch, und dann gibt es vielleicht auch noch was ist typisch Wladimir Putin, und inwieweit sind diese beiden Sachen dann auch deckungsgleich? Also inwieweit ist ein Wladimir Putin, inwieweit handelt der auch typisch russisch?
Wie russisch ist Putin? Gute Frage, schwierige Frage. Wladimir Putin verkörpert durch seine Sozialisation natürlich schon in gewisser Weise russisches Denken. Also dieses Denken in Großmachtkategorien, dieses Denken in einem Zustand des Imperiums, das Denken auch, dass der Westen Russland nie wirklich verstanden hat. Die Überzeugung auch, dass der Westen russische Geschichte nie wirklich verstanden hat. Vor allen Dingen auch so ein Ereignis in der russischen beziehungsweise sowjetischen Geschichte, das für die Menschen ja bis heute ein entscheidender Faktor ihrer Identität ist und ihrer Identifizierung ist mit dem Staat. Und das ist der große Vaterländische Krieg, der Zweite Weltkrieg und der Triumph und der Sieg über den Faschismus, die Befreiung Deutschlands 1945 unter diesen endlichen Opfern 27 Millionen Menschen errungen. Also das sind schon alles Punkte, die, wenn man so will, Putin mit den Menschen in seinem Land einen. Auf der anderen Seite ist dieses Narrativ, der Westen ist der Gegner, in Wahrheit sind die Vereinigten Staaten der Feind. In Wahrheit sind die Vereinigten Staaten, ist der Westen nur darauf aus, uns zu schwächen, uns klein zu halten, uns zurückzudrängen. Es ist ja ein Narrativ, das sehr, sehr, sehr stark propagandistisch befeuert wird. Also wenn Sie russisches Fernsehen gucken, es ist ja irgendwie Staatsfernsehen, mit diesen oft fast hysterisch laut und schrill anmutenden Äußerungen und Talkshows, dann ist dann diese Gegnerschaft, diese Feindschaft, die ist irgendwie ganz, ganz klar, auch messerscharf klar gezeichnet. Und dass sich Russland als eine Art belagerte Festung, als Land auch mit wahren Werten, die allein Russland verkörpert und nicht der dekadente Westen, in den Homosexuelle heiraten dürfen, als nur ein kleines Beispiel zu nennen, sagen, dieses Narrativ wird ja sehr, sehr, sehr stark vorangetrieben. Und die Angst vor Krieg. Eine Angst, die befeuert wird.
Und wenn man jetzt guckt, Sie sagen, Putin und sein und die Machtelite sozusagen in Russland, die gestalten das, die schaffen diese alternativen Wahrheiten. Kann man grundsätzlich sagen, wie so ein System Putin funktioniert? Ich sag mal so, von außen manchmal wirkt so, also es gibt ja Wahlen, aber die sind ja nicht, zumindest nicht frei und gleich, so wie wir es uns das im Westen vorstellen. Auf der anderen Seite, manchmal denkt man, Mensch, das ist so ein bisschen auch, orientiert sich so ein Wladimir Putin auch an einem Zar? Also ist vielleicht auch eine etwas naive Frage, aber soll es in die Richtung gehen oder bin ich da völlig auf dem Holzweg und das ist ein ganz anderer Weg, der da beschritten wird?
Wladimir Putin hat sich immer definiert als Gasudarstvennik, ein russisches Wort, schwer zu übersetzen, aber als jemand, der die Macht des Staates und das Recht des Staates über seine Bürger zu bestimmen, nahezu über alles stellt. Also die Bürger, die Menschen in diesem Land haben dem Staat zu dienen, nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die eine Herangehensweise an Politik ja durchaus von der in westlichen Demokratien unterscheidet. Von einer Demokratie konnte man in Russland auch in den 90er Jahren leider nicht wirklich sprechen. Die zarten Ansätze, die es gegeben hat, Parteien, Demonstrationen der Menschen, der Wunsch nach Partizipation, das ist ja ziemlich schnell in den russischen Weiten verlaufen und wurde dann, als Wladimir Putin Präsident war, ja auch sehr schnell irgendwie gestoppt. Wir haben es heute mit einem autoritären, stark repressiven System zu tun, das keine Opposition duldet. Und zunehmend massiv vorgeht, auch gegen die letzten Reste von Zivilgesellschaft. Die Parteien, die existieren und die ja auch auf dem Blatt durchaus bei Wahlen antreten, sind Parteien der sogenannten systemischen Opposition. Das heißt, sie dienen letztlich dem System. Und die zunehmend undurchdringliche kleine Gruppe, von der wir annehmen, dass sie Zugang zum russischen Präsidenten hat. Eine Gruppe von Menschen, die sich aus den sogenannten Machtministerien, Geheimdienste, Verteidigungsministerium, Innenministerium zunehmen, so aus diesen Strukturen heraus kristallisiert und definiert, teilen, soweit wir das nachvollziehen können, diese Weltsicht. Die Weltsicht nämlich, dass Russland letztlich der Antagonist des Westens und seiner dekadenten, in Anführungszeichen, dekadenten Liberalität ist.
Ja, und kann man vielleicht auch, wenn wir nochmal auf Putin selber draufschauen, es gibt ja da aus Frankreich einen König, der mal gesagt hat, irgendwie der Staat bin ich. Das ist bei Putin nicht der Fall. Also der sieht er sich selbst auch so als Staatsdiener, und das russische Volk sozusagen dient dann dem Staat und er ist Teil dieses russischen Volkes, was dem Staat dient. Oder ist da die Wahrnehmung schon auch sozusagen, ich steuere diesen Staat und ich sag, also um das zu wiederholen, der Staat bin auch ich?
Wir können ja nicht in Putins Kopf schauen. Wir können nur versuchen, uns ein bisschen anzunähern. Und da ist sicher auch viel Interpretation dabei. Das möge man mir verzeihen. Aber wenn man mal über die vergangenen 20 Jahre blickt, ist, glaube ich, der Begriff einer historischen Mission, auf der er sich sieht, der ist, glaube ich, nicht übertrieben, nämlich die historische Mission, Russland als Großmacht und das alte Russland, so wie er das selbst ja bezeichnet, das alte Russland, zu dem immer automatisch Belarus und vor allem die Ukraine gehören, das alte Russland in seiner Macht und in seinem auch globalen Gestaltungsanspruch wiederherzustellen. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Aufgrund all der Äußerungen und Schriften und Aufsätze, die Wladimir Putin in den vergangenen 20 Jahren so geschrieben hat, der letzte davon im vergangenen Sommer, wenig beachtet anfangs bei uns, als er 20 Seiten lang erklärte, warum Russen und Ukrainer letztlich ein Volk seien und dass die Ukraine letztlich gar nicht das wirkliche Recht auf Unabhängigkeit habe.
Ja, das klingt für mich so, als würde er sich, er oder ich sag mal so, die Elite drumherum in Summe in einer Tradition sehen mit sowohl den russischen Zaren, aber auch den sowjetischen Staatschefs und als wäre das, ich sag mal so, politische System an der Stelle gar nicht so entscheidend, ja, ob jetzt da, ob er sozusagen einem Zaren folgt oder irgendwie Brezhnev und Khrushchev. Im Prinzip geht es einfach in Anführungsstrichen darum, das Land stark und mächtig zu machen und es in der Form dann auch zu führen. Ja, also das ist, dass er da vielleicht sogar ideologisch flexibel ist, kann man das so sagen?
Das weiß ich nicht, ob er ideologisch flexibel ist. Also wenn wir uns dem Gedanken nähern oder dem Argument nähern, dass er auf einer historischen, dass er sich selbst sozusagen auf einer historischen Mission sieht und die Wiederauferstehung Russlands als Imperium, als Großmacht mit globalem Gestaltungsanspruch, als sozusagen sein letztes politisches Ziel irgendwie sieht, dann ist das eine Strategie. Und es ist eine Strategie, die er sagen sehr beharrlich und sehr konsequent irgendwie verfolgt.
Ja, und wenn wir nehmen ja heute ist der 7. Februar 2022, an der Grenze zur Ukraine sind massiv russische Truppen platziert worden, schon auch seit etwas länger, also es geht ja schon seit ein paar Wochen, da ja Podcasts häufig auch über einen längeren Zeitraum gehört werden, ist das nur zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Was aber in dem Zusammenhang ja wichtig ist, und wir hoffen ja alle, dass es keinen heißen Krieg gibt, oder ja, in der Ukraine, in der Ostukraine gibt es ja auch, ist ja schon ein Konflikt entflammt, und die Hoffnung kann ja eigentlich nur sein, dass das nicht in einen größeren Krieg sozusagen ausartet. Was dabei eine sehr wichtige Rolle ja spielt, ist Russlands Verhältnis zu den ehemaligen Sowjetrepubliken. Sie haben gerade schon gesagt, das alte Russland, wie Wladimir Putin es definiert, ist schließt sozusagen die Ukraine und Belarus für einige haben es vielleicht noch als Weißrussland im Hinterkopf. Das schließt das mit ein. Kann man dann sagen, zu diesen beiden ehemaligen Sowjetrepubliken hat Russland nochmal eine ganz, ganz besondere Beziehung, und so die anderen, sei es im Osten, Kasachstan, Aserbaidschan etc. oder auch im Westen, das Baltikum, das ist nochmal anders zu sehen. Also Ukraine und Belarus haben einen Sonderstatus sozusagen in den Augen von Putin.
Schon 1990 hat der bei uns ja als Dissident so bekannte Alexander und Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn einen Artikel in einer russischen Zeitschrift geschrieben, der hieß: Wo verlaufen Russlands Grenzen? Wo sind Russlands Grenzen? Was ist Russland? Seine Antwort damals war, dass, kurz zusammengefasst jetzt, dass die ehemaligen Kolonien des russischen Imperiums, wie etwa das Baltikum oder auch die zentralasiatischen Staaten, Mittelasien, dass die gehen können. Dass aber die Ukraine und Belarus nicht gehen können, weil sie historisch sagen, Teil des, wie soll ich es nennen, des urrussischen sagen, Territoriums sind. vor allen Dingen die Ukraine mit Kiew, der Wiege des orthodoxen, des russisch-orthodoxen Christentums, wird ja immer wieder genannt und dann zur Formulierung des Machtanspruches hergezogen. Da gibt es natürlich große, sagen, historische Linien, die verlaufen. Millionen und Millionen Menschen sind familiär, sowohl Ukrainer als wie auch Russen. Gorbatschow hatte eine ukrainische Mutter, um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Also es sind schon zwei Länder, die historisch sehr eng miteinander verwoben sind, aber es ändert nichts an der schlichten Tatsache, dass sich die Ukraine, die Ukrainerinnen und Ukrainer als Nation definieren, als Nation auch noch mit großen historischen Brüchen, und dass sie sich als souveräner Staat verstehen, auch so wählen, und dass sie sich bei allen Irrungen und Wirrungen, die es da noch geben mag, und allen Unvollkommenheiten, die Ukraine ist ja nun auch kein demokratisches Musterkind, aber dass sich dieses Land auf den Weg nach Westen begeben hat. Dieses Land möchte sich anders regieren. Die Menschen dort möchten in der Mehrzahl irgendwie anders leben, als Putin glaubt, dass sie leben sollten.
Ja, und kann man an der Stelle auch nochmal unterscheiden zwischen der Krim, die ja sozusagen 2014 schon durch Russland auch besetzt wurde, und der restlichen Ukraine? Die Krim ist ja, wenn man es historisch betrachtet, mal gehörte sie zu Russland, mal war sie auch eine eigenständige Sowjetrepublik, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, mal gehörte sie zur Ukraine. Das vielleicht nochmal einen Sonderstatus. Also muss man in der Betrachtung die Krim da so ein bisschen anders anschauen?
Naja, die Krim war die Perle des russischen Imperiums. Und Sommerfrische für die Menschen in der Sowjetunion. Immer was ganz Besonderes, immer so ein Sehnsuchtsort. So Arkadien so ein bisschen für die Menschen in Russland. Es ändert nichts an der schlichten Tatsache, dass die Krim seit 1991 Teil des souveränen Staates Ukraine ist. Alle historischen Verflechtungen, alle Eroberungen, Zurückeroberungen, wir könnten bei der Krim ja durchaus auch das Osmanische Reich, sprich die Türkei, nennen, sind Geschichte, die man aufarbeiten muss, über die man forschen muss. Aber es ist keine Begründung für eine nach überwältigender Mehrheit aller Experten völkerrechtswidrige Annexion. Das betrifft die Krim 2014.
Ja, und wenn wir da draufschauen, eine Frage, die sich mir dann auch immer noch mal aufdrängt, ist, also es gibt diesen Konflikt in der Ostukraine. Russland hat ja schon auch in den letzten Jahren immer mal wieder sozusagen Militäreinsätze sich daran beteiligt oder die forciert, Syrien zum Beispiel auch. Was ich mich dann frage, ist, wie ist eigentlich die Stimmung in der russischen Bevölkerung? Also gerade jetzt, wenn man sich die Ukraine anguckt und die russischen Truppen, die da massiert sind, dann ist die Gefahr eines Krieges ja wahrscheinlich nicht nur, ich sag mal so, im aufgeregten Westen sozusagen kommuniziert, sondern auch in Russland wird man darüber ja diskutieren. Was würden Sie sagen, wie steht die russische Bevölkerung dann dazu? Ist man dort bereit, sozusagen in den Krieg zu ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes? Weil auch für die russische Bevölkerung bedeutet ja ein Auflodern dieses Konfliktes in der Ukraine im Zweifel halt auch große Opfer. Und die Ukraine hat ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark an ihrer Wehrkraft sozusagen gearbeitet, also hat Militär aufgebaut und wäre jetzt nicht einfach so zu überrennen von den russischen Streitkräften, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, wenn es einen Konflikt gibt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es ein sehr massiver Konflikt wird mit großen Opfern auch auf allen Seiten. Wie ist da das Stimmungsbild in der russischen Bevölkerung?
Ich kann nicht beurteilen, wie massiv dieser Krieg werden wird. Alle sagen Experten, übrigens ja auch russische Experten, gehen davon aus, dass die militärische Übermacht Russlands, dass sie so groß ist und so gewaltig ist, dass die Ukraine dem nichts wirklich entgegenstellen kann. Im Falle einer Invasion wäre ein militärischer Sieg Russlands in vergleichsweise kurzer Zeit zu erreichen. Aber natürlich wollen die Menschen in Russland keinen Krieg, um Himmels Willen. Ich meine, wer, wenn nicht die Menschen, die Völker der ehemaligen Sowjetunion, Weißrussen, Ukrainer und Russen, mit allen voran, wer, wenn nicht sie, weiß, was Krieg bedeutet. Das hat sich ja so sehr in die Seelen und in die Erinnerungen der Menschen gebrannt, dass wir uns das, glaube ich, auch selbst wir in Deutschland mit unserer eigenen, ja, ganz furchtbaren Geschichte, dass wir uns das nicht wirklich vorstellen können. Jetzt jedenfalls sind wir in einer dann doch vergleichsweise gefährlichen Situation. Es steht zu erwarten, dass Wladimir Putin letztlich die Ukraine nicht gehen lassen wird. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wir als Westen oder als westliche Politiker, Politikerinnen.
Ja, dieser Punkt, den Sie sagen, Russland wird die Ukraine nicht gehen lassen, unabhängig davon, ob jetzt ob marschiert wird oder nicht, bedeutet, wir werden uns langfristig damit auseinandersetzen müssen, beziehungsweise der Westen und insbesondere aber auch die Ukraine und ihre Bevölkerung werden langfristig sich damit auseinandersetzen müssen. Vielleicht eine Frage, wenn wir in Richtung Abschluss gehen sozusagen, was bedeutet das Ganze für die EU und insbesondere Deutschland? Welche Rolle spielt das für die deutsch-russischen Beziehungen? Wir haben ja aktuell gerade die Diskussion, dass wir schon uns gar nicht so ganz leicht tun damit, überhaupt solche Projekte wie Nord Stream 2 zu diskutieren in dem Zusammenhang. Auch da tun sich politische Entscheidungsträger schwer, klare Aussagen zu treffen. Das heißt, es gibt enge wirtschaftliche Verbindungen Deutschlands in Richtung Russland und der EU in Richtung Russland. Politische Beziehungen, historisch auch besondere Beziehungen. Was würden Sie sagen? Wahrscheinlich gibt es keinen Königsweg, wie wir als Deutschland mit dem Russland-Ukraine-Konflikt umgehen können, oder?
Wladimir Putin ist ein Meister der Taktik. Und er ist ein Meister darin, Krisen anzuzetteln. Dann zerraufen wir uns die Haare, wir streiten uns, wir entzweien uns und wir spalten uns. Und er gewinnt. Also so könnte man ja irgendwie draufschauen. Es gehört zu den immer wieder formulierten Wahrheiten, und die werden dadurch nicht falsch, dass sie so einfach klingen, dass erstens, dass es immer besser ist, miteinander zu sprechen und den Dialog zu suchen und im Zweifel auch nach Moskau zu fahren, so wie das ja jetzt viele Präsidenten und auch der Bundeskanzler gemacht, um dort den Dialog zu suchen. Es ist besser, miteinander zu sprechen, als die Waffen sprechen zu lassen. Es ist auch eine seit langem formulierte Wahrheit, dass es Sicherheit in Europa nur mit Russland geben kann und niemals gegen Russland geben kann. Auch dies hat ja dann große Folgen, wenn man sich denn darauf einigen könnte, sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen und eine europäische Sicherheitsordnung zu debattieren, zu diskutieren, die russische Sicherheitsbedenken, Klammer auf, welche sind das eigentlich wirklich? Fragezeichen, Klammer zu. 1000 deutsche Soldaten in Litauen, ist es das wirklich? Und diese russischen Bedenken ja, mit zu debattieren und für uns, für Deutschland, für die Europäische Union, aber auch für den, größer gefasst, für den Westen, also inklusive der Vereinigten Staaten, wird die entscheidende Frage sein, auf welcher Grundlage soll die Debatte über eine neue europäische Sicherheitsordnung geführt werden. Und Deutschland, glaube ich, muss sich immer wieder neu die wichtige Frage beantworten, wo Deutschland wirklich irgendwie steht.
Ja, vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer, die Karte von Jalta, da wurde sozusagen festgelegt, wie die Einflusszonen in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aussehen sollten, wo die damalige Sowjetunion sozusagen ihren Einflussbereich hat und wo der Westen den Einflussbereich hat. Das wurde damals diskutiert und das ist sozusagen der Gegenpol auf der Basis.
Jalta übrigens auf der Krim, ne? Übrigens auf der Krim verhandelt, auch so ein kleiner historischer, so ein kleines historisches Schmankerl. Aber wer, wenn nicht die Deutschen, wüssten, wo die Grenzen von Jalta verliefen, nämlich sie verliefen ja mitten durch Deutschland.
Ja, genau. Und das soll, also zumindest ja aus unserer Perspektive, nicht die Basis sein für die Gespräche. Und auch für die Zukunft letztendlich der Gestaltung der Einflusszonen. Vielleicht als letzte Frage. Ich bin auf jeden Fall bei Ihnen. Reden ist immer besser als sozusagen Krieg. Die Frage ist, die jetzt ja auch häufiger in den Medien diskutiert wurde, wo auch deutsche Oppositionspolitiker sehr stark drauf schauen. Welche Rolle spielt, ich sag mal so, Stärke und Konsequenz. Also, ich sag mal, wenn Reden nur so nicht so richtig weiterhilft, dann gibt es natürlich auch so Themen wie Wirtschaftssanktionen und ähnliche Themen. Wie sehr werden wir als Deutschland Ihrer Wahrnehmung nach in Russland ernst genommen? Oder sind wir dort eher so die Ich glaube, der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau hat das bei mir im Podcast mal genannt, so werden wir vielleicht auch manchmal wahrgenommen als die deutschen Krämerseelen sozusagen, die nur ihr Geschäft machen wollen. Und letztendlich, wenn es drauf ankommt, wir doch eher darauf gucken, dass wir weiter Geschäfte machen können und zum Beispiel bei Wirtschaftssanktionen eher zurückhaltend sind. Müssen wir da konsequenter sein?
Ja, die Deutschen sind für Putin ähnlich übrigens wie die Franzosen schon irgendwie ein ernstzunehmender Gesprächspartner als die beiden großen, wenn man so will, einflussreichsten Staaten in der Europäischen Union. Die Europäische Union, glaube ich, nimmt er nicht wirklich ernst. Aber Länder wie Deutschland und Frankreich durchaus. Und das nicht nur, weil man Geschäfte macht oder weil die Russen ihr Gas nach Deutschland exportieren und Deutschland dieses Gas kauft. Da gibt es viele, viele andere Gründe, historische Gründe, kulturelle Gründe, geostrategische Gründe. Wir werden ja auf Putins Eskalation und mögen die klugen Menschen der Welt es verhüten, dass daraus eine militärische Invasion wird. Wir werden als Westen darauf nicht mit militärischen Mitteln antworten. Ich glaube, diese Antwort ist auch klar. Das weiß Putin, aber das
Ja, okay.
wissen wir auch. Und deswegen sind auch so heftig debattierten möglichen Waffenlieferungen, auch deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, ja eher Symbol, als dass sie wirklich militärisch etwas ändern könnten an diesem unglaublichen Ungleichgewicht zwischen russischem und ukrainischem Militär. Also wir haben letztlich nur eine Antwort, nämlich zu versuchen, durch Dialog und durchaus auch mit ziemlich konkreten Vorschlägen über Verhandlungen auf verschiedensten Gebieten. Das beginnt bei großen Nuklearfragen, das geht über konventionelle Streitkräfte bis hin zu Mittelstreckenraketen und Raketenabwehrstellung, alles Mögliche. Man kann über all das sich an einen Tisch setzen und miteinander debattieren. Das betrifft vor allen Dingen die Vereinigten Staaten und Russland. Und so vielleicht zu einem neuen Vertrauen kommen über vertrauensbildende Maßnahmen, über ein bisschen mehr Offenheit, über das Auftauen dieser ganzen eingefrorenen irgendwie Fragen. Das wäre schon irgendwie ein riesengroßer Erfolg, um so dann auch zu einer mindestens mittelfristigen Deeskalation irgendwie beizutragen. Und wenn das alles nicht hilft, dann können wir nur so einig sein, als es irgend geht und dann doch leider mit harten politischen und ökonomischen Sanktionen auf eine militärische Invasion, Verletzung der Souveränität eines Staates in Europa reagieren und Nord Stream 2, die Pipeline, dieses unselige Projekt, gehört dazu.
Ja, okay, das heißt, viel reden, über die unterschiedlichsten Themen, die unterschiedlichsten Themenbereiche in die Diskussion bringen, Vertrauen schaffen, aber auch eine gewisse Konsequenz zeigen auf den unterschiedlichen Themen. Also so fasse ich das mal zusammen. Wollen wir hoffen, tatsächlich, dass dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der ja insgesamt auch ein viel größerer Konflikt ist, dass der nicht in eine entsprechende kriegerische Auseinandersetzung ausartet. Ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Frau Gloger. Sie haben uns ja viel Erkenntnisgewinn gebracht. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, haben Sie noch ein, zwei Sätze, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben möchten zum Thema Russland?
Ich freue mich immer, wenn man unterscheidet zwischen Putins Russland und Russland und den Menschen, die so viel Geschichte mit sich schleppen, auf ihren Schultern und in ihren Seelen und die so voller Geschichten sind. Ich wünsche mir so sehr, dass wir bereit sind, diese Geschichten zu hören. Und dass wir bereit sind, dafür ein Verständnis und Verstehen aufzubringen. Und wenn wir das erreichen könnten, immer wieder, jenseits von Putin und Präsidenten, dann wäre ich dankbar.
Das ist ein super Schlusswort, passt auch sehr gut zu dem Motto unseres Podcasts an sich. Liebe Frau Gloger, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren.
Herr Sigler, ich danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.